Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Treibstoff-Podcast. Bei vielen ist immer noch Sommerurlaubszeit, wobei hier heute in Hamburg, glaube ich, oder zumindest morgen die Schule wieder anfängt. Mein Co-Moderator Michael Klaske hat sich in den Urlaub verabschiedet und deshalb freue ich mich, meinen Kollegen Martin Maßmann heute mit dabei zu haben, der mit bei mir im Kommunikationsteam ist. Willkommen, Martin.
Vielen Dank. Moin, moin.
Und dann haben wir natürlich wie immer auch wieder einen Gast. Heute ist es Daniel Hertrich. Er ist Pressesprecher bei der Ratsherrnbrauerei und verantwortlich für Creative Marketing. Hallo Daniel.
Moin moin.
Ich freue mich, dass das so spontan geklappt hat mit dir. Und wenn man sich so deinen Lebenslauf anguckt, im Bereich Kommunikation ist man das ja mittlerweile gewöhnt. Es gibt ein paar Quereinsteiger, wobei viele Jüngere heutzutage auch so den perfekten Lebenslauf haben, das studiert haben. Dein Lebenslauf ist durchaus noch ein bisschen bunter. Vielleicht magst du uns da erstmal abholen, wie eigentlich so dein bisheriger Werdegang ist und wie du dann am Ende des Tages auch zur Ratsherrn gekommen bist.
Ja klar. Also erstmal muss ich eigentlich damit anfangen, dass mein Opa schon bei einer Brauerei gearbeitet hat. Der war Vertriebsleiter bei der Patrizia Brauerei in Nürnberg. Das heißt, ich bin eigentlich mit der Bierflasche in der Hand großgezogen worden, kann man so ein bisschen sagen. Hat mich auch immer interessiert. Mein Vater auch immer Bierfan gewesen, Reisen nach Belgien gemacht. Ja, und dann war ich auf einem Wirtschaftsgymnasium, habe dann auch versucht zu studieren. Das hat bei mir nicht so gut geklappt. Da habe ich dann nach zwei Semestern dann abgebrochen und habe dann Veranstaltungskaufmann in München beim Hofbräukeller gelernt. Das war dann auch immer mit schönem Bierbezug. Damals auch auf dem Oktoberfest 16 Tage mitgearbeitet im Wiesenbüro, dafür die ganze Organisation gemacht. Und nach der Ausbildung war es klar, dass die mich nicht übernehmen können. Und deswegen bin ich dann hier nach Hamburg gekommen. Das ist jetzt schon fast 10 Jahre her. Und habe dann erstmal Betriebsleitung im Hofbräuhaus an der Alster gemacht. Und nach 2 Jahren Lederhosen in Hamburg dachte ich mir, könnte ich mal auch mal was anderes machen und bin dann zum Blockbräu gewechselt. Die haben da gerade eben aufgemacht an den Landungsbrücken und da war ich ein bisschen mit der Konzeption dann auch mit dabei und habe dann auch Betriebsleitung und Veranstaltungsmanagement dort gemacht und dann hat das alte Mädchen aufgemacht. Und da war ich mit meinem damaligen Braumeister vom Blockbräu dann öfters dort. Und ja, dann irgendwann haben die mich dann gefragt, warum ich denn die ganze Zeit da rumhänge und was ich überhaupt mache. Und dann habe ich erzählt, ja, ein bisschen Brauereifungsmanagement. Ach, da suchen wir gerade eben jemanden bei Ratsherrn. Hast du da nicht Lust drauf? Und ich so, klar, natürlich, warum nicht? Schanze ist doch ein bisschen cooler als Landungsbrücken und Touris. Und deswegen bin ich dann zu Ratsherrn gekommen, habe dann aber nach 2 Monaten schon den Craft Beer Store übernommen, zeitweise hatte ich da über 500 verschiedene Biere dann am Start. Das habe ich dann noch gemacht und dann vor jetzt 1,5 Jahren wurde ich dann gefragt, ob ich nicht Lust habe, mich mal ein bisschen zu verändern, ein bisschen mit ins Marketing reinzurutschen, weil ich die Marke eben ganz gut kannte, die Craft Beer Szene ganz gut kannte. Und ja, dann kurze Zeit später haben sie dann gesagt, ja Mensch, das läuft ja ganz gut mit dir und kannst ganz gut reden und deswegen mach doch gleich nochmal die PR mit. Und deswegen, ja, war wirklich Quereinsteiger, kann man so sagen, aber macht mir unglaublich viel Spaß, weil ich wirklich auch so der kreative Kopf bin und viele Ideen habe.
So gerade in der Bierbranche oder allgemein in der Gastronomie gibt es ja auch, wenn man im Weinbereich ist oder mittlerweile gibt es auch den Wassersommelier, also spezielle Ausbildung, um sich auch noch vom Fach her mit dem Thema enger zu beschäftigen. Gibt es sowas im Bierbereich auch? Hast du das auch gemacht?
Genau, das habe ich auch gemacht. Das war noch quasi im Wechsel von Blockbräu zu Ratsherrn. Habe ich zwischendurch das gemacht. Das dauert auch nicht lange, das dauert immer so 1,5 bis 2 Wochen. Dann ist man damit durch und dann ist man eben offiziell Biersommelier. Man lernt da wirklich, Biere zu beschreiben, alles über das Brauen, über auch Zapfschulungen. Also eigentlich so alles rundherum ums Bier, nicht ins Technische rein, sondern eher, wie man es den Gästen dann wirklich verständlich dann auch erklärt. Und das war natürlich dann auch wichtig, weil als die Craft-Beer-Szene hier begonnen hat, das ist jetzt so, ja, ich würde mal sagen 6, 7 Jahre her, eigentlich auch so, wo Ratsherrn angefangen hat, da war es natürlich ganz wichtig, erstmal das Ganze den Leuten überhaupt zu erklären, was macht jetzt ein Craft-Beer aus, warum sollen die Leute jetzt mehr für dieses Bier bezahlen als für ein anderes Bier Und das macht aber auch so unglaublich viel Spaß, weil man da den Leuten wirklich eine ganz neue Tür einfach geöffnet hat. Und viele Leute, die ich im Craft Beer Store das erste Mal irgendwie ein Bier in die Hand gedrückt habe, sind jetzt ganz große Craft Beer Fans geworden. Mhm. Das ist natürlich toll, da bei so einer Entwicklung dabei zu sein.
Vermischt sich damit so ein bisschen dein privates Interesse mit dem Beruf und würdest du deshalb sagen, so, ich weiß nicht, ob es den Traumberuf gibt, aber dass du dem vielleicht ziemlich nahe kommst oder ist das manchmal auch schwierig, weil man seine private Leidenschaft, also ich meine, in deinem Job, man muss Bier lieben und mögen und sich dafür interessieren, sonst könntest du das nicht mit Passion irgendwie rüberbringen.
Ja, also das ist auf jeden Fall so, dass sich das sehr viel vermischt. Als Craft Beer Nerd würde ich mich selber auch bezeichnen tatsächlich und das ist dann wirklich ein fließender Übergang. Ne, da bin ich dann vielleicht noch bei der Open Bottle bei mir im Craft Beer Store am Freitag zugegen und danach geht es schon auf ein anderes Event und es vermischt sich und ich mache dann natürlich auch viel Social Media, das vermischt sich sowieso auch mit dem Privatleben dann, weil man da die ganze Zeit irgendwie dann auch am Handy sein muss, aber es, solange es Spaß macht, ist es glaube ich das Beste, was einem passieren kann.
Ich habe mal einen Beitrag über dich gelesen, da wurdest du Bierfluencer genannt.
Ja.
Würdest du das unterschreiben? Gibt es so eine Szene in Deutschland, eine Bierszene oder sogar eine Craft-Bier-Szene?
Ja, gibt es auf jeden Fall. Und gerade als ich noch, bevor ich den Marketing-Job gemacht habe, habe ich selber auch viel privaten Instagram-Channel eben gemacht und war da auch relativ erfolgreich damit. Deswegen kann man mich schon so bezeichnen und ich bin halt mittlerweile auch gerade so in der Szene, dadurch, dass ich schon so lange mit dabei bin. Wenn ich auf ein Craft Beer Festival gehe, kenne ich halt die meisten Brauer auch und die viele von den Leuten auch. Die Szene ist halt noch sehr klein und überschaubar. Das ist dann eher wie so ein Klassentreffen, kann man eigentlich immer sagen, wenn man sich dann da irgendwie ein oder zweimal dann ja, bei irgendwelchen Festen sieht. Ja, also das Bierfluencer gibt es mittlerweile andere, die erfolgreicher sind, weil ich jetzt das dadurch, dass ich eh schon sehr viel Social Media für Ratsam mache, so ein bisschen abgestellt habe, weil es war mir dann insgesamt ein bisschen zu viel. Aber ja, das ist, also das funktioniert halt wirklich auch sehr gut im Bierbereich. Und wir machen das als Ratsam auch, dass wir den Bierfluencern dann hin und wieder mal ein Paketchen zuschicken. Und die machen dann schöne Fotos davon, verkosten das, finden das gut, wenn sie natürlich da auch dann nicht in die eigene Tasche greifen müssen. Naja, aber man muss auch sagen, es ist jetzt, davon leben kann man nicht. Ne? Also das ist jetzt nicht so wie in anderen Bereichen, wo auch Summen gezahlt werden dafür, dass dann Beiträge gemacht werden. Das ist halt im Craft-Bereich nicht so, weil wir alle
noch
sehr
nicht,
kleine sind.
Noch
vielleicht
nicht.
Kommt's kommt es noch, genau.
Ja. Wäre das überhaupt möglich, wenn du neben deiner Position, du hast ja jetzt eine offizielle Funktion als Pressesprecher, als Head of Marketing für Ratsherrn und bespielst die ganzen Social-Media-Kanäle, kannst du dann trotzdem noch theoretisch das privat machen? Also unabhängig davon, dass du sagst, da geht einfach zu viel Zeit drauf. Steht das irgendwie dann miteinander in Konkurrenz oder seid ihr da ziemlich locker?
Nee, da sind wir ziemlich locker. Also ich denke, es wäre sogar so, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gern privat als Biersommelier Sachen machen, dass ich glaube, da würde jetzt Ratsherrn nicht sagen, so, ach nee, mach das mal nicht, weil wir haben ja also es kommt ja dann auch immer der Brauerei zugute. Und ich würde natürlich dann, wenn ich jetzt, sagen wir mal, privat irgendeine Verkostung machen würde, würde ich natürlich die Ratsherrnbiere mit dabei haben. Mhm. Ne? Und deswegen ist es ja auch dann positiv für die Marke wieder.
Wo wir gerade bei dem Thema Social Media sind, du probierst da einfach auch super viel aus und du bist ja auch noch nicht so lange in dieser offiziellen Funktion. Da geht natürlich auch mal was schief. Wir haben unsere kleine Rubrik.
Mein Größter. Fuck up.
Gibt es irgendwas, was bei dir mal so richtig schief gegangen ist?
Ja, das ist eine Geschichte, die wir jetzt auch, also da habe ich sehr viel gelernt daraus. Und zwar, es war ein Beitrag von einem Instagram-User, der mit unserem Kaventsmann ein Bild gemalt hat. Der hat es quasi als Farbe benutzt. Und das fand ich natürlich super spannend und toll. Und jetzt war das aber ein Bild, wo eine Dame mit einem, ich sag mal, natürlichen Hintern abgebildet war, mit einer Flasche, ich glaube, es war sogar ein Kaventsmann dann in der Hand. Und das war prinzipiell eigentlich ein schönes, ästhetisches Bild. Und in dem Moment, wo ich das geteilt habe, habe ich eigentlich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, dass das irgendwie anstößig sein könnte oder sexistisch sein könnte. Und habe dann am Anfang noch so ein bisschen verfolgt und geguckt, okay, wie kommt's an? Und es waren eigentlich auch von den Likes waren sowohl Männer dabei als auch Frauen dabei. Und es hat dann aber doch Wellen geschlagen. Und zwar hatte dann ein Mitarbeiter schon von uns mir geschrieben, so, hey Danny, findest du das Bild besonders gut? So, und ich hab dann halt so zurückgeschrieben, oh, störst du dich da dran? So, ja, ich finde es schon ein bisschen sexistisch. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, wenn du das jetzt schon sagst, bevor jetzt da was kommt, nehme ich es lieber gleich raus. Das war aber schon zu spät. Und es wurde dann tatsächlich rauskopiert und auch ohne meine Unterschrift drunter, weil da haben wir das ja aufgeklärt, dass das ein User war, der mit dem Kavenzmann gemalt hat und es mehr um die Kunst ging. Und ich habe dann auch dann natürlich den Dialog gesucht und habe halt auch gesagt, naja, Kunst kann auch mal anstößig sein, Kunst kann vielleicht auch mal sexistisch sein, Kunst darf eigentlich alles. Und mir ging es hier gerade um die Kunst und nicht um irgendwie eine sexistische Darstellung von einer Frau. Aber seitdem bin ich da so sensibel drauf. Mhm. Ne? Ja, es wurde dann auch aufgeklärt und es haben auch dann in dem Facebook-Beitrag ganz viele drunter geschrieben, so, ja, wirklich jetzt bleib mal cool, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und und deswegen, daraus habe ich aber wirklich sehr, sehr viel gelernt. Und ich denke jetzt immer gleich zweimal drüber nach oder frag dann zumindest auch nochmal bei mir Leute dann im Büro, was meint ihr, können wir das machen oder nicht? Mhm. Aber wir sind ja sowieso selten auf dem sexistischen Weg bei Ratsern unterwegs.
Ja, aber da kommen halt einfach dann am Ende des Tages auch viele Themen zusammen. Also eigentlich warst du mutig, es ging dir um Kunst. Auf einmal wurde das ganze Thema rausgelöst und diese Unterschrift fehlte halt.
Ja.
Und dann, dass es einfach Themen sind, die natürlich in der Öffentlichkeit sehr sensibel sind und wo es gibt ja auch genug Leute, die genau nach sowas suchen, die in diesen Bereichen sofort irgendwie reinhauen und dann bricht halt ganz schnell irgendwie eine Diskussion los.
Genau so ist es.
Aber umso besser, dass du dann irgendwie auch ganz schnell reagieren konntest.
Genau. Sonst ist ehrlich gesagt noch gar nicht so Schlimmes passiert. Also so, wir sind noch Shitstorm-frei im Moment.
Noch. Sag das nicht so laut. Man weiß nie, was kommt. Aber dann kommen wir doch eigentlich mal direkt auf Ratsherren zu sprechen oder vielleicht vorab auch erstmal auf Hamburg und auf die Biergeschichte im Allgemeinen, weil Hamburg hatte einfach eine sehr lange Historie und ich glaube, viele wissen das gar nicht, viele kennen das gar nicht und wenn man das so ein bisschen kennt, dann kann man auch Ratsherren oder allgemein die Brauereien, die ihren Standort in Hamburg haben, ein bisschen besser verstehen und nachvollziehen, warum das eigentlich so ein perfekter Standort ist. Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen weiter vorne abholen?
Na klar,
in der Geschichte?
Also wir waren tatsächlich mal die Bierstadt Nummer 1 hier in Hamburg. Das war so vom 12. bis zum 15., 16. Jahrhundert. Da hatten wir wirklich in den besten Zeiten auf 8000 Einwohner ungefähr 500 Brauereien. Also das waren 60% der Jobs, die wir in Hamburg hatten irgendwie mit Bier zu tun. Ob die Fässer geklöppelt haben, ob die transportiert haben, ob gebraut wurde. Die ganze Stadt muss einfach nach Bier gerochen haben. Und es lag daran, dass wir die Alster ja in Hamburg haben. Und die war früher ein Fluss und wurde genau aus dem Grund aufgestaut, dass man die ganze Stadt mit Frischwasser versorgen konnte. Und das wurde natürlich überwiegend zum Brauen verwendet. Und noch dazu waren unsere Braumeister sehr, sehr tüchtig und haben selber dann schon angefangen, zum Beispiel als erste Stadt überhaupt in Deutschland mit Weizen zu brauen. Das kann man sich jetzt nicht so wie das bayerische Weizen vorstellen, sondern es war eher so ein Vorgänger von der Berliner Weiße, also auch ein bisschen säuerlicher. Aber es war halt überall bekannt. Also ganz viel ging nach Nordeuropa, wurde dann da transportiert oder dann in die Niederlande. Der König war dann sehr, sehr großer Fan nachweislich vom Hamburger Bier. Und in dieser Tradition stehen wir jetzt mittlerweile auch mit der Ratsherrenbrauerei wieder, weil die Biervielfalt damals schon so groß war. Also es wurden solche Sachen wie ein Rotbier zum Beispiel dann auch hier in Hamburg gebraut, was wir jetzt auch wieder machen. Es wurden später dann um 1900 rum, als es dann noch sehr, sehr viele Brauereien gab, die für den Export gebraut haben, wurden damals schon Pale Ales und India Pale Ales, Porter und Stout-Biere, Bock-Biere, natürlich Pilsner und Lager, Export-Biere wurden da gebraut. Also die Biervielfalt war wirklich riesengroß. Und dann kam der Erste und Zweite Weltkrieg, danach war eigentlich fast keine Brauerei mehr funktionstüchtig und danach hat man sich dann eher auf die, aufs Brauen von einem einfachen Pilsner eigentlich konzentriert. Da braucht man nur eine Malzsorte und eine Hopfensorte und konnte direkt wieder anfangen zu brauen. Und deswegen hat das bei uns hier oben auch so einen hohen Stellenwert, das typisch herbe Pilsner, so wie wir es kennen. Und dann hat es erstmal wieder ein bisschen jetzt gedauert, bis jetzt so wieder die Biervielfalt zurückgekommen ist. Na, wir, zwischendurch hatten wir nach dem Krieg gerade mal irgendwie 5 Brauereien. Als wir angefangen haben, war das auch noch so mit Ratsherren. Und jetzt haben wir so wieder um die 15.
Ist das auch im internationalen Vergleich ähnlich verlaufen, dass eine riesige Vielfalt da war, die dann für Jahrzehnte verschwunden ist und jetzt einen neuen Hype erlebt hat? Oder würdest du sagen, international war diese Vielfalt weiterhin gegeben, nur Deutschland hatte da einfach eine besondere Stellung.
Also Deutschland hat auf jeden Fall eine besondere Stellung, genauso auch wie Belgien. In den anderen Ländern war es eher untypisch. Also wenn man mal in die USA guckt, da war es dann auch so, dass da viel Lager gebraut wurde, Anheuser-Busch und Miller zum Beispiel oder auch Coors, die dann eben mit ihren Lightbieren da den ganzen Markt bestimmt haben. Da war es dann wirklich so bei denen, so in den 80ern haben die auch nur noch 80 Brauereien gehabt. Und dann kamen so langsam die Hobbybrauer um die Ecke und haben gesagt so, uns ist das, was ihr eigentlich macht, viel zu langweilig. Mhm. Wir wollen besondere Biere. Und die haben dann eben so in den alten Rezepten auch aus England, aus Belgien und auch aus Deutschland geguckt und haben darüber dann eigentlich die Craft-Bier-Szene ins Rollen gebracht, indem die sich wirklich daheim in die Garage gestellt haben und dann ihr eigenes Bier gebraut haben. Mhm. Und Sierra Nevada zum Beispiel, mittlerweile eine der größten Brauereien im Craft-Beer-Bereich auf der ganzen Welt, die haben gerade so in den 80ern angefangen. Da gibt es noch die Geschichte, dass der Tanks gesucht hat, so die Westküste rauf und runter gefahren ist und dann bei einer Molkerei wirklich fündig geworden ist. Und jetzt brauen sie mit dem Sierra Nevada Pale Ale das meistverkaufte Craft-Beer auf der ganzen Welt. Das heißt, die Voraussetzungen in der USA waren für Craft-Beer viel einfacher, als es bei uns war. Weil wir haben einfach schon unglaubliche große Biervielfalt. Wir hatten schon jetzt 1400 Brauereien, als die Craft-Bier-Szene bei uns angefangen hat. Und deswegen ist das bei uns auch alles ein bisschen schwieriger und komplizierter als in solchen Märkten wie in der USA oder in Dänemark zum Beispiel. Die hatten am Schluss auch nur noch ein paar Lagerbrauereien und da ist das viel mehr durch die Decke gegangen. Man sieht jetzt natürlich auch so ein bisschen an der Entwicklung, es gab einen Hype. Der war so 2016 dann eigentlich, auch als das Reinheitsgebot 500 Jahre alt geworden ist, da haben einfach alle über Bier gesprochen. Und danach ist es jetzt so ein bisschen abgeebbt wieder bei uns in Deutschland. Und wenn man sich eine Hype-Kurve mal anschaut, sind wir jetzt eigentlich gerade so im Tal, bevor es dann sich irgendwo einpendelt. Und im Moment glaubt man, dass man so um 5% Marktanteil haben kann in Deutschland. In anderen Ländern, so wie Dänemark und USA, sind es immer bei 5-10%. Das ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes.
Liegt das immer noch so ein bisschen in der Historie verhaftet, dass der Geschmack von, wenn man das jetzt wirklich mal pauschalisieren würde, der Geschmack von den Deutschen eigentlich so ein bisschen versaut wurde, weil dadurch, dass aus dieser Vielfalt dann so ein sehr monotoner Geschmack geworden ist und die Deutschen sich daran gewöhnt haben mit Reinheitsgebot, dass ein deutsches Bier so sehr typisch schmeckt. Es gibt ja auch viele, die ins Ausland fahren und sagen, das Bier schmeckt mir gar nicht und irgendwie dann im Urlaub nach dem deutschen Bier suchen, wenn das auf der Karte ist, dann bestellen sie auch genau das und kein anderes. Ja. Dass es deshalb ein besonders schwieriger Markt ist, weil ich kenne auch eine befreundete oder eine Freundin von mir, da haben die Eltern auch eine Brauerei und die haben sich nicht so in diesen Craft-Bier-Bereich reingetraut, weil sie einfach gesagt haben, naja, das ist halt nur eine kleine Zielgruppe, wer weiß, ob das überhaupt anschlägt und man muss da auch viel investieren.
Das ist die Standard-Biertrinkerschaft, die wir einfach bei uns haben. Also ich denke, das sind viele Faktoren. Zum einen, die Deutschen geben einfach sehr wenig Geld für Essen und Trinken aus. Wenn wir mal nach Italien gucken oder nach Frankreich gucken, wo gerade auch die Craft-Bier-Szene unglaublich am Boomen ist, die geben einfach prozentual viel mehr schon mal an Geld aus und das ist schon mal der erste Punkt. Dann haben wir die angesprochenen Standardtrinker. Ist natürlich schwierig, jemanden, der 40 Jahre, sage ich mal, sein Pilsener trinkt, dann zu einem anderen Biergeschmack hinzubekommen. Ne, der wird es zuerst erstmal als komisch, ungewohnt, dann erstmal empfinden. Und wir hatten ja nie schlechte Zahlen, was den Bierkonsum angeht. Ne, also wir waren in den 70ern, waren wir dann da noch Führer, was den Konsum angeht. Da lagen wir so bei 174 Liter pro Kopf pro Jahr. Mittlerweile liegen wir so um die 100 bis 102. Also wir haben eigentlich schon einen hohen Konsum. Das war in anderen Ländern vielleicht noch nicht so. Und die waren dann offener für die neuen Geschmäcker. Das ist jetzt genauso auch, wenn man jetzt so ein bisschen auch die weiblichen Trinker dann ansieht. Die sind zum Beispiel super empfänglich für das ganze Craft-Bier, weil die bis jetzt gesagt haben, Mensch, Pilz, herb, ist jetzt nicht unbedingt meins. Jetzt haben wir plötzlich fruchtig, schokoladig, sauer und sowas. Das ist jetzt genau mein Ding. Also bei denen kommt es dann natürlich viel besser an, als bei den alteingesessenen Trinkern, die halt schon immer ihr Pilz oder ihr Helles trinken. Und das andere ist, wir hatten ja nie schlechte Biere. Das ist das andere. Ne? In den anderen Ländern waren die vermeintlich sehr dünne Biere, sehr wässrig dann auch. Und wir hatten schon immer ein relativ hohes Niveau bei uns in Deutschland. Deswegen, bei uns war kein Zwang, sage ich mal, für die Craft-Bier-Szene wirklich vorhanden, wie es vielleicht in anderen Ländern war.
Ich habe noch eine Frage zum Thema Regionalität. Ihr seid eine sehr regionale Marke. Und es gibt ja Städte in Deutschland, zumindest ist es bei mir so, die ich mit einem Bier irgendwie verbinde. Also in Köln trinkt man Kölsch, in Düsseldorf trinkt man Alt. Mhm. Du kommst ja auch aus Franken, in der Region trinkt man dann Augustiner zum Beispiel.
Mhm. Bloß nicht Augustiner in Franken.
Okay, da will ich jetzt auch keiner.
Das sind die Münchner.
Lieber Geschmäcker lässt sich
nein, aber Helles, genau. Ja, machen, Helles oder Kellerbier trinkt man da dann recht viel, genau.
Und in Hamburg sehe ich das gar nicht so. Es gibt zwar Astra, aber ich sehe nicht diese Identifikation damit, mit diesem einen Bier. Ist das vielleicht ein Vorteil sogar für euch oder wie siehst du das?
Ja, also ich würde schon sagen, dass wir wirklich nicht dieses typische Kölsch oder Alt oder sowas irgendwie haben bei uns in Hamburg und deswegen die Leute vielleicht ein bisschen offener sind, aber ich würde schon sagen, dass wenn ich einen Bierstil auswählen würde in Hamburg, dass das Pils ist. Mhm. So das typische norddeutsche Pilsener, was man Jever, Becks, Holsten zuschreibt. Ne, das würde ich dann schon sagen, dass das, wenn ich mich für eins entscheiden würde, der Bierstil eigentlich werde. Deswegen haben wir uns ja auch dazu entschlossen gehabt, letztes Jahr dann die New Era Pilsener rauszubringen und rundherum um das klassische Pils eine Pilsener Familie zu bilden, so wie wir es zum Beispiel beim India Pale Ale im Craft-Beer-Bereich schon kannten. Da gab es eben schon ein Session IPA, ein Imperial IPA, also Session ein bisschen leichter, Imperial ein bisschen mehr Alkohol. Und da dachten wir so, das Pils ist der meistgetrunkene Bierstil in Deutschland. Warum nicht darum mal andere Geschmäcker auszuprobieren? Weil wir sind ja im Moment immer noch in der Phase, dass wir die Leute ranführen müssen an Craft-Beer. Und deswegen macht man das am einfachsten mit dem Bekannten. Ne? Und dann merken sie, okay, gut, das kann dann auch mal fruchtiger schmecken, das kann mal grasiger schmecken, das kann auch mal kräftiger sein beim Pilsener Bock. Oder mal ganz abgefahren, wie bei unserem Pfeffersack, wo wir eine Ras El Hanout Gewürzmischung von 1001 Gewürze aus Barmbek mit eingebraut haben. Das geht dann in die orientalische Richtung. Aber darüber kriegt man die Leute jetzt so ein bisschen hin. Und dann interessieren sie sich, okay, gut, dann, wenn das Pilsener schon das kann, was kennen dann noch andere Sachen? Und dann gehen sie immer weiter in die Craft-Bier-Welt rein.
Ihr habt euch ja wirklich dieser Craft-Bier-Szene so ein bisschen verschrieben. Mhm. Also in dem Moment, in dem Ratsherrn wieder so neu aufgelebt wurde, ich glaube 2005,
2005
habt ihr nochmal einen Wechsel gehabt.
2005 wurden die Markenrechte gekauft und dann zu 2012 haben wir dann geöffnet in den Schanzenhöfen und dann ging es los. Ja, und vom Fleck weg dann direkt eben Zwickel, Pilsener, Rotbier, Pale Ale mit im Sortiment gehabt. Und jetzt haben wir gerade aktuell 20 verschiedene Biere, die man bei uns beim Craft Beer Store kaufen kann.
Wart ihr so im Vergleich in Deutschland einer der ersten, die sich dann so komplett auf diese Craft Beer Szene verschrieben hat oder dass ihr da eingestiegen seid oder wart ihr eher ein Spätzügler? Würdest du im Nachhinein sagen, es war so der perfekte Zeitpunkt, weil es sich ab dann entwickelt hat?
Ja, es war wirklich der perfekte Zeitpunkt. Wir bezeichnen uns auch mit als First Mover. Es gab natürlich noch, ich sag mal, ein paar kleinere, die natürlich schon vorher damit mit Craft Beer geworben haben, vielleicht noch nicht, aber so gebraut haben. Und ja, wir hatten natürlich dann auch mit Nordmann im Rücken auch, ich sag mal, dann noch die finanziellen Mittel, das Ganze mal groß zu spielen. Und wir waren eine der ersten, die dann Craft Beer Days gemacht haben, dann in Berlin und in Hamburg, weil wir gesehen haben, dass Berlin dafür auch schon ein Markt ist. Und konnten da dann natürlich dann auch vielleicht dann eine größere Trinkerschaft erreichen als erstmal die regionaleren Craft Beer Brauer, die es in Berlin gab, oder Hopfenstopfer in Baden-Württemberg war auch schon sehr früh dran, Lemke in Berlin auch und sowas.
Ja. Ihr hattet damit ja dann eigentlich mehrere Herausforderungen. Ihr seid zwar in den Trendbereich gegangen, aber Ratsherrn war so in dem Bereich, also ihr hattet nicht diese riesige Marke, wo man dann sagt, ah klar, die kenne ich schon, die machen was Neues, das probiere ich jetzt mal aus. Also ihr hattet, seid in eine neue Branche eingestiegen, mehr oder weniger mit einem Namen, den die Leute damit noch nicht verbunden haben. Da spielt natürlich Kommunikation auch eine große Rolle. Wie habt ihr es geschafft, euch bekannt zu machen?
Also das, ich muss ja ganz hinten anfangen. Für die Leute, die Ratze noch nicht kennen, ist 1951 gegründet worden und war damals eigentlich eine Pilsener Exportmarke von der Elbschloss Brauerei. Die Elbschloss Brauerei wurde dann in der Geschichte dann, also in den 70ern waren sie wirklich sehr, sehr erfolgreich, 35 Millionen Liter ungefähr mit Ratzern gebraut. Dann kamen die 80er, die weniger gut waren, Anfang der 90er wurden sie dann verkauft. Zuerst an die Brau und Brunnen, dann an die Bavaria St. Pauli, die Astra damals gebraut hat, dann an die Holsten. Die Holsten hat dann noch König Pilsen, dass sich unter den Nagel gerissen und waren dann so groß, dass sie kartellrechtlich dann eben wieder Ratsherrn abgeben mussten. Und dadurch war die Marke frei und war auch, ich sag mal, in den 90ern schon eher so ein bisschen ins Billigsegment abgedrängt worden. Also wir haben bei den Brauereiführungen immer noch ein paar Leute, die dann sagen so, ja, das war doch damals hier so 10 Mark der Kasten an der Tanke und sowas. Also wirklich nicht das hochwertigste Bier. Aber viele kannten uns auch noch aus der guten Zeit, so aus diesen 70ern, Anfang der 80er Jahre. Und als wir dann angefangen haben, war dann eben die Schwierigkeit, zu zeigen, okay, wir haben uns Craft Beer verschrieben, deswegen hatten wir damals auch einen Claim, das war Just Craft, Real Taste. Also alles nur Handwerk und voller Geschmack. Wenn ich ehrlich bin, fand ich den nie besonders gut gewählt. aber wir wollten nur mal zeigen, dass wir jetzt uns, ich sag mal, ein bisschen über den Teich rüber gucken, in die USA und im Craft Beer verschrieben haben. Und wir wollten auch am Anfang erstmal nicht mit dem Ratsherrn groß werben, weil der auch noch immer dieses Schmuddel-Image so ein bisschen hatte, in Anführungszeichen. Und so über diesen Weg haben wir uns dann erstmal dargestellt und hatten natürlich dann auch dadurch, dass wir mitten in Hamburg die Brauerei eröffnet haben, auch einen super Standort, um den Leuten zu zeigen, was wir da machen. Wenn wir heute jetzt mal schauen, Holsten geht raus auf die grüne Wiese jetzt mit ihrer Brauerei, weil es dort günstiger ist zu produzieren. Sie können eine neue Brauanlage bauen und das ganze Gelände dort wird jetzt umgebaut zu irgendwelchen Wohnungen, weil sich damit richtig gut verdienen lässt. Also die gehen jetzt raus aus Hamburg und wir haben in einer Zeit, wo es eigentlich schwierig ist, Fläche zu finden, dann auch in Hamburg, und gerade so eine große Fläche, haben wir gesagt, wir wollen in die Stadt gehen, wir wollen in die Schanze gehen und wir wollen den Leuten zeigen, was wir da machen. Und dadurch hatten wir dann unsere Brauereiführungen, die unglaublich wichtig waren in dem Moment, weil wir da den Leuten zeigen konnten, was machen wir anders als die Industriebrauer, was ist Craft Beer und bitteschön, probiert mal unsere Biere, dann wisst ihr jetzt, warum wir das machen. Und das war in der ersten Kommunikation unglaublich wichtig. Plus die Events, was ich schon angesprochen habe, Craft Beer Days, um die Leute wirklich dann den Leuten zu zeigen, hey, guckt mal, die anderen Brauereien machen das mittlerweile auch. So, wir haben hier eine Bewegung, da könnt ihr teilhaben und ihr das alles eigentlich nur da, um gutes Bier zu trinken. Und das war, glaube ich, am Anfang das Wichtigste.
Wobei das aber wahrscheinlich auch an dem Thema an sich liegt, weil nicht bei jedem x-beliebigen Thema würde es laufen, in eine teure Innenstadtlage zu gehen und den Leuten zu zeigen, wie man das Produkt herstellt. Würdest du sagen, also der Grund, weshalb das so erfolgreich ist, ist auch, weil es ein Nischenbereich ist, weil die Leute, die gerne Craftbier trinken, dass man das schon fast als Liebhaberei bezeichnen kann und die deshalb sich sehr viel dafür interessieren, wie das Ganze hergestellt wird und sehr viel mit der Marke und mit der Szene beschäftigen, dass das sozusagen im Endeffekt einfach der perfekte Match ist?
Ja, also da würde ich auf jeden Fall sagen. Ist natürlich ein leidenschaftliches Produkt, bei dem man gerne Teil hat. Und Bier an sich, ne, ist ja auch so. Ich bezeichne es dann auch immer gerne als sozialen Klebstoff. Das geht durch alle Schichten durch. Es gibt da niemanden, der sagt so, hau mir bloß jetzt ab damit. Zumindest wird dann mal probiert, auch gerade jetzt bei den neuen Sachen. Und dadurch ist es natürlich ein Produkt, wo es total Sinn macht, auch den Leuten das zu zeigen. Ne? Und das geht bei anderen Produkten vielleicht nicht so, aber ich glaube, in dem gesamten Genussbereich, wo wir sind, macht es einfach Sinn, in die Städte reinzugehen. Weil da hat man die Leute, die sich wirklich dafür interessieren, da hat man ein bisschen die Abenteurer sitzen, die auch gerne mal was erleben und die dann auch sowas weitererzählen. Ne? Mhm. Das ist ja wirklich so, dass man sagt so, oh, ich weiß jetzt übrigens, wie das funktioniert mit dem Hopfen. Ich weiß jetzt, wo der wächst und sowas. Wusstet ihr eigentlich das? Das sind dann diese typischen Gespräche, die man dann eben bei einem Bier hat. Und sowas geht dann eben durch die Schichten durch. Und das hat uns, glaube ich, wirklich viel gebracht da gleich am Anfang.
Du hast ja gerade schon mal diesen Begriff Ratsherrn angesprochen, den ihr in der Kommunikation am Anfang ein bisschen gemieden habt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist ja schon eine sehr starke oder ausdrucksvolle Wortbildmarke. Mhm. Hat sich das jetzt verändert,
ja, wie ihr damit umgeht? Also aus dem Just Craft Real Taste wurde dann Hopfenmalz und Hamburg. Weil wir halt auch gesagt haben, hier, wenn irgendwie die Lieschen Müller und der Fiete vor einer Kneipe stehen und da drauf lesen Just Kraft Real Taste, dann können die damit ja auch überhaupt nichts anfangen. Und nachdem wir 85% unserer Biere in Hamburg und Umgebung verkaufen, war es logischerweise, dass wir dann auf Hopfenmalz in Hamburg gegangen sind. Wir haben jetzt aber auch dann nochmal im letzten Jahr dann uns dazu entschlossen, komplett auf den Claim zu verzichten in der weiteren Kommunikation, einfach nur Hamburg drunter zu schreiben für das, wo wir uns auch beheimatet fühlen. Und den Ratsherrn haben wir jetzt im letzten Jahr wieder groß zurückgebracht, weil mittlerweile sind wir jetzt ja auch als, ich sag mal, ein bisschen Premium klingt immer so ein bisschen altertümlich, aber als, ich sag mal, ein bisschen hochwertigere Biermarke dann anerkannt. Und somit haben wir gesagt so, hey, unser Ratsherr ist eigentlich so ein cooler Typ, ne? Der drückt so viel aus und gerade seine Halskrause ist eigentlich so einzigartig, dass wir den wieder zurückholen müssen. Und dann haben wir ihn ein bisschen moderner gemacht. Wir haben da den von unserem Chef Oliver Nordmann, von dem Vater, haben wir dann quasi ein Bild damit einfließen lassen, der tatsächlich auch ein Ratsherr in Wildeshausen war. Und den haben wir dann mit einfließen lassen, das Ganze ein bisschen moderner gemacht und auch die Halskrause davon gelöst. Also auf unseren Bieren, die in der Mikrobrauerei gebraut werden, ist überall die Halskrause auf jeden Fall auch mit zu sehen. Und da passiert dann irgendwas. Irgendwas kommt aus der Halskrause raus oder sie wird zu irgendeinem anderen Gegenstand dann benutzt. Und das ist spaßig einfach auch damit zu arbeiten. Ich bin auch schon länger auf der Suche, wenn es vielleicht jemand hört, Papierhalskrausen suche ich schon seit über einem halben Jahr und keiner kann sie mir herstellen. So ganz, ganz einfache, die wir als Giveaway rausgeben können, könnt ihr euch gerne bei mir melden, wenn ihr jemanden kennt, der sowas macht.
Ihr macht ja auch, damit sind wir eigentlich schon ein bisschen auch in puncto Design, ihr macht das ja alles in-house selber. Ihr seid auch nicht viele Leute, ich glaube so 40 Mitarbeiter insgesamt. Mhm,
genau, wir sind so 35, ja, vielleicht jetzt langsam können es gegen die 40 werden. Wir machen nicht alles in-house, wir haben tatsächlich auch Agenturen, die Grafik machen. Für uns ist einmal Team Eaton in Wildeshausen und bei unseren New Era Pilsen haben wir und auch bei dem neuen Logo haben wir mit Rocket und Wink hier aus Hamburg zusammengearbeitet. Und mit denen entwickelt man zusammen dann die Ideen und die Umsetzung. Das macht auch mit Philipp von Eaton, mit dem ich viel zu tun habe, macht es sehr viel Spaß, weil er selber Craft Beer Fan ist. und unsere Marke auch sehr gut versteht. Mit Rocket und Wink war das auch eine coole Zusammenarbeit, die wir da gemacht haben für den Launch, die uns da auch mit sehr guten Ideen versorgt haben. Und ja, also mittlerweile die Designs werden jetzt dann noch ein bisschen glatt gezogen. Im Moment haben wir eigentlich drei Linien. Eine traditionelle Linie, das ist so unser Pilz, unser Rotbier, gerade noch das Lager, dann auch dabei und das Zwickel. Dann haben wir eine Craft-Linie, das ist dann sowas wie unser IPA, Matrosenschluck, Moby Wit und sowas. Das ist so ein bisschen verspielter schon. Und dann haben wir eben noch unsere neue Halskrausenlinie. Und die zweite Linie wird jetzt dann in die Halskrausenlinie mit überführt, sodass wir dann ein Bild haben, einmal für die traditionellen Biertrinker und einmal für die Craft-Biertrinker.
Das Design ist das eine, aber auch ihr geht ja so ein Mittelding zwischen Design und Kommunikation, weil ihr auch sagt, auf der Rückseite, auf den Etiketten habt ihr so eine Symbolik abgebildet, wo ihr auch draufschreibt, was besonders gut zu dem Bier passt, bei welcher Temperatur man das trinken sollte, wonach das schmeckt. Auf eurer Webseite habt ihr, glaube ich, schon begleitende Rezepte. Mhm. Wie kommt ihr auf diese Ideen dazu? Kann man sich da viel auch im Ausland abgucken, weil zum Beispiel die USA oder vielleicht auch die skandinavischen Länder da einfach wie in vielen Dingen, wenn es um Trends geht, ein paar Jahre weiter sind, dass ihr euch das da abgeguckt habt oder denkt ihr euch das im stillen Kämmerchen aus und probiert es dann einfach aus?
Nee, man guckt natürlich auch, was machen die anderen Märkte. Aber bei Craft Beer ist es auch so, dass wir sehr, sehr transparent arbeiten. Und gerade auch viele Craft Beer Fans wissen wollen, welcher Hopfen ist jetzt da drin, mit welchem Malz wurde gearbeitet. Die Trinktemperatur ist dann auch immer schon ganz wichtig. Ne? Bei dunklen Bieren trinkt man dann eher so 10 bis 12 Grad, normalerweise 6 bis 8 Grad die Temperatur. Dann die Bitterkeit ist für viele ganz wichtig. Wie herb ist das Bier, weil viele eben diese Bitterkeit dann auch nicht mögen. Haben wir als Hopfigkeit dann eben auch mit draufgenommen. Und die Speisenempfehlungen, das sind so eine Sache, weil wir natürlich auch mit dem alten Mädchenbraugasthaus einen Ort haben, wo Speisen auch sehr im Mittelpunkt stehen. Wir haben ja auch eine eigene Bäckerei dort, ein Brotsommelier und so weiter. Also Genuss in Kombination mit unseren Bieren war uns immer schon sehr wichtig und deswegen haben wir dann auch gesagt zu Menschen, lass uns doch dann gleich mal Speisenempfehlungen mit drauf machen. Und als wir das gemacht haben, war es dann irgendwann so, dass wir gesagt haben, ja, aber cool wäre es doch auch, wenn wir denen jetzt gleich noch ein Rezept mitgeben können, dann haben die alles. Ne? Dann kann man sich einmal das Bier holen, mal gucken, was ich auf der Rezeptkarte, was brauche ich denn dazu und dann kann ich das perfekte Bierdinner dann abliefern. Und ja, dann haben wir da dann eben dann noch mit einer Agentur zusammengearbeitet, die eben Videos produziert, gerade solche Rezept- und Kochvideos. Und dann haben wir die jetzt dann mittlerweile alle auf der Seite dann platziert. Und ganz neu jetzt auch, das kam jetzt in diesem Jahr mit der Eröffnung unserer Ratsanbar in Winterhude, die jetzt seit 4 Wochen geöffnet ist, haben wir jetzt auch noch das Thema Biercocktails aufgegriffen. Wir nennen es Hoptails. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Da hatte ich auch so ein bisschen die Projektleitung. Und da waren wir zuerst in der Tipsy Baker Bar, weil die dafür auch bekannt sind. Die haben auch unsere Biere und arbeiten schon immer viel mit Herrengedecken, also passendes Bier zu einer Craft-Spirituose und eben auch mit Biercocktails. Und da haben wir dann erstmal 4 Stück entwickelt und dann insgesamt jetzt 10 Stück dann in der Ratsherrenbar. Und sonst gibt es dort auch keine anderen Cocktails. Mhm. Also wir machen es zwar, wenn einer fragt, aber wir wollen natürlich den Leuten da auch mal was Neues zeigen.
Ihr macht damit zum einen Kommunikation an den Endkunden, also über Social Media, dann im direkten Kontakt über eure Brauereiführung, über die Restaurants und Bars, die ihr habt. Aber ein großer Vertriebsweg ist mit Sicherheit auch zum einen die Gastronomie und auch der Einzelhandel, die das am Ende des Tages für euch verkaufen.
Richtig.
Welchen kommunikativen Weg schlagt ihr da ein oder wie arbeitet der Vertrieb, wie geht der davor?
Also unser Gastronomievertrieb ist so natürlich, dass man da auch wirklich dann mal mit offenen Augen durch die Stadt fährt und guckt, welche Objekte können prinzipiell interessant sein. Das ist natürlich auch wieder im Gegensatz zu anderen Ländern bei uns gar nicht so einfach, weil wir oder die Gastronomen meistens Bierverträge haben über mehrere Jahre hinweg. Das gibt es in anderen Ländern überhaupt gar nicht. In der USA zum Beispiel ist eigentlich jede Gastronomie-Brauerei frei. Deswegen war es für die Craft-Brauer da viel einfacher, in die Gastronomien reinzukommen. Bei uns in Deutschland ist es so, dass man sich meistens natürlich verheiratet mit einer Brauerei, die dann Kredite zum Beispiel gibt oder bei den Schirmen mit unter die Arme greift oder bei der Schankanlage. Und deswegen ist es da schon ein bisschen schwieriger, mit reinzukommen. Aber wir gucken natürlich dann auch, okay, was gibt es vielleicht für neue Eröffnungen? Unsere Vertriebler sind sehr vernetzt einfach mit der Szene. Die bekommen dann auch Tipps natürlich dann auch, was jetzt demnächst kommen könnte. Und dann sucht man dann natürlich das Gespräch und hat dann natürlich gegenüber anderen Brauereien den Vorteil, dass wir ein größeres Sortiment anbieten können, was natürlich schon mal sehr gut ist. Und als es wird immer wichtiger in der nächsten Zeit, die ganzen regionalen Regionalität ist halt einfach wichtig. Und wenn man in Hamburg eine Lokalität aufmacht, würde man natürlich auch gern Hamburger Bier verkaufen. Mhm. Und das wird in Zukunft auch noch immer wichtiger werden. Im Handel ist es dagegen so, dass wir da mit verschiedenen Gruppierungen zusammen, einmal mit Rewe, Edeka ist natürlich bei uns so mit das Wichtigste in Hamburg. Und da ist es so, dass der an sich die Belieferung über Getränkefachgroßhändler läuft, aber wir dann auch eben noch ein Vertriebsteam haben, die dann in die jeweiligen Märkte geht und dort dann Aufbauten zum Beispiel macht, die dann in irgendeiner kreativen Strandlandschaft oder sowas oder sowas ist und oder dann auch Regale sind wir gerade auch am entwickeln für die ganzen Läden, dass wir da schöne Holzregale haben, die dann auch oben ein großes Schild haben, wo man uns eben präsent sieht. Und das sind solche ganz Kleinigkeiten, die man vielleicht als Kunde überhaupt gar nicht so wahrnimmt, die aber für uns sehr, sehr wichtig sind für den Abverkauf.
Mhm. Macht ihr dann auch klassische Kommunikation zu Journalisten, um in die Food-Magazine zu kommen, ja, zum Beispiel?
Genau, das ist dann wieder das ganze Stichwort PR. Mhm. Da haben wir jetzt zum Beispiel jetzt erst, ich glaube, gestern oder heute, ist die Pressemitteilung jetzt rausgegangen zu unserem Quitten-Pilsener, was wir rausgebracht haben. Das ist jetzt quasi das 7. Bier aus der New Era-Serie, das wir rausgebracht haben mit Birnenpüree und Quittenpüree. Und da schreiben wir wirklich die ganzen Redakteure dann auch an und sagen, hey, wir haben hier ein neues Bier, wollt ihr vielleicht da was drüber bringen? Bei der Ratsherrenbar haben wir die auch alle eingeladen, die waren natürlich beim Opening mit dabei, da haben wir dann eine schöne Fahrt gemacht vom Jungfernstieg bis nach Winterhude mit der ATG-Touristik mit dem Boot, sind da einmal dran vorbeigefahren, der Captain war auch noch so mutig, dass er sich sogar einmal 360 Grad da direkt vor der Ratsherrenbar gedreht hat, also da hat vorne und hinten nur wenige Zentimeter gefehlt und die haben natürlich einen tollen Tag dann bei uns verbracht und da sind tolle Artikel dann darüber entstanden. Also das ist natürlich sehr wichtig, gerade auch in Bezug auf die neuen Biere dann, ne, damit man die dann auch gut platziert hat. Und vor allem wichtig ist uns auch hier die Kommunikation mit den ganzen Stadtmagazinen, mit Szene, Geheimtipp Hamburg und sowas. Mhm. Das ist halt so, weil wir halt doch sehr regional sind und da bringt es oftmals nicht, wenn wir in einem deutschlandweiten Magazin dann drin sind.
Du hast ja gerade schon das Thema Regionalität als Pluspunkt, quasi was andere Biere in Hamburg vielleicht nicht haben, angesprochen. Ein Thema, das jetzt auch immer größer wird, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ihr habt ja ein physisches Produkt, das aus Glas, aus Korken, aus Etiketten besteht. Nutzt ihr das auch in der Kommunikation?
Ja, also wir kommunizieren da eigentlich alles, was Nachhaltigkeit betrifft. Sind zum Beispiel 100% Ökostrom jetzt dann auch bei uns. Wir haben auch bei den Kronkorken Bisphenol A nennt sich das, was damit mit drin ist. Das sind wir mittlerweile auch Bisphenol A frei. Sowas kommunizieren wir natürlich dann auch. Klar, wir benutzen Mehrwegflaschen, was natürlich auch unglaublich wichtig ist. Das sind viele Themen, die wir da ansprechen. Jetzt am kommenden Samstag findet auch im Schanzenpark Cleanup zum Beispiel statt, den wir organisiert haben zusammen mit der Surfrider Foundation. Da gehen wir in den Schanzenpark, bewaffnen die ganzen Leute eben mit Handschuhen und Pikern und gehen da vor allem dann auch so ein bisschen auf die Zigarettenstummel, die natürlich im Schanzenpark zuhauf liegen, weil die eben, das dauert teilweise 8 bis 10 Jahre, bis die überhaupt dann überhaupt, ja, ich sag mal, wieder abgebaut sind. Und das kann halt sein, dass dass Tiere, die diese Kippenstummel dann als Nahrung sehen und essen, da dann verenden und sowas. Das sind wirklich so ein paar Sachen, auf die wir auch aufmerksam machen. Und ist natürlich als Brauerei aus der Schanze das ganze Thema unglaublich wichtig für uns.
In 5 years. Dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage. Eine Dreiviertelstunde ist schon rum. Die Zeit fliegt. Ich glaube, ich könnte noch 1000 Fragen weiterstellen. Wie siehst du die Branche, die Craftbierbranche, die Bierbranche in den nächsten 5 Jahren? Und werdet ihr euch vielleicht auch von einem regionalen Bier irgendwann mal zu einem überregionalen entwickeln?
Das ist, wenn ich die Antwort so wüsste, das würde uns schon sehr viel bringen. Also das ist natürlich ein Blick in die Glaskugel, muss ich sagen. Ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt dieses Tal gerade überstanden haben, wo wir uns gerade eben mit dem Craft-Beer-Hype befinden, ich glaube schon, dass es sich das eben nochmal so auf diese 5% einpegelt. Allgemein, Bier wird wahrscheinlich trotzdem in Zukunft immer noch rückläufig sein. Da hoffen wir mal, dass die ganzen Leute und Trinker dann wirklich selber so intelligent sind und dann lieber von ihrer kleinen regionalen Brauerei die Biere kaufen und eher die größeren dann verlieren werden. Und was war der zweite Teil nochmal?
Ob ihr euch irgendwann von der regionalen Marke zu einer überregionalen entwickelt.
Ja, das ist natürlich so eine Sache. Also ich glaube, dass wir sehr gut damit fahren, uns als regionale Brauerei zu präsentieren. Natürlich haben wir, ist für uns regional auch ein bisschen Norddeutschland mit dabei. Also wenn wir davon sprechen, dass wir in Bremen aktiv sind, in Oldenburg, Lübeck, ein bisschen in Berlin und sowas, kann man das ja schon fast als überregional bezeichnen. Und wir sind jetzt auch dann dabei, eine neue Apfelanlage in Hamburg zu bauen, damit wir nicht mehr zum Füller fahren müssen, weil da hatten wir bis jetzt in den Schanzenhöfen keinen Platz. Und das muss natürlich auch ausgelastet werden. Also so gesehen sind wir gerade schon auf dem Weg zu einer überregionalen Brauerei. Das heißt aber trotzdem, dass wir uns auf Norddeutschland eher so ein bisschen beschränken und nur uns, und wir werden selten im Süden irgendwo in den Regalen oder vor allem auch in den Gastronomien stehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so die Grenze. Alles, was Hannover nach unten geht, glaube ich, wird es uns dann nicht geben. Und ich glaube, dass es für die Trinkerschaft einfach auch sehr charmant ist, wenn man noch ein bisschen kleiner ist und nicht eine der größeren Brauereien. Ich glaube, damit würden auch so viele Probleme aufkommen, wenn man so richtig groß ist und dann so, nee, dann lieber klein und beschaulich bleiben und gutes Bier machen.
Sonst musst du auf einmal mehrsprachig kommunizieren. Das macht auch deinen Job dann schwieriger.
Ja.
Klasse. Vielen Dank, Daniel, für die Einblicke. Ich glaube, da hat sich für viele nochmal ein Blick hinter die Kulissen geöffnet. Wem das nicht reicht, der sollte auf jeden Fall mal bei euch vorbeischauen und eine Brauereiführung machen.
Richtig.
Insofern nochmal danke. Dir auch. Danke, Martin, dass du heute mit dabei warst.